Hallo bei der Biofleisch-Podcast, wo Haltung für Geschmack sorgt, dem Podcast der Plattform biofleischinfo.at. Hier geht's darum, nachhaltige Landwirtschaft, Tierwohl und zukünftige Ernährung auf verschiedensten Ebenen zu betrachten. Darum kommen hier Menschen zu Wort, die wissen, worauf es ankommt. Mein Name ist Sarah Halbmeier-Zoglauer. Ich spreche mit Experten und Expertinnen aus verschiedensten Branchen. In dieser Folge jetzt machen wir einen Ausflug in die Gastronomie. Ich spreche mit Paul Kollerig, dem Eigentümer des Restaurants Luftburg Kollerig im Prater. Herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Für Sie, Herr Kollerig, ist Gastronomie ja nicht nur eine Branche, sondern wirklich eine Familientradition, kann man sagen. Wie kann man sich denn das vorstellen? Für Sie war ja 2020 ein sehr spannendes Jahr.
Kann man so sagen, ja. Aber im Endeffekt kann man sogar noch 100 Jahre vorausschauen. Mhm. Ja. Es ist bei uns so, dass wir seit 1920 im Prater verwurzelt sind als Gastronomiefamilie und meine Mutter in den Anfang der 90er Jahre einen eigenen Gastronomiebetrieb im Prater gemacht hat, eben die Luftburg. Und ja, und der kurze oder schnelle Sprung schon zum Jahr 2020 ist im Endeffekt der, dass es so war, dass ja, wir alle vor Corona, vor einer Pandemie standen, alle gemeinsam nicht wirklich wussten, was zu tun ist. Und für mich persönlich war das aber ein Beschleuniger, wenn man so möchte, weil ich in diesem Jahr das Unternehmen von meiner Mutter übernehmen durfte. Und und ich jetzt eigentlich schon seit 4 Jahren wirklich, wirklich viel Freude habe daran, was wir hier machen dürfen.
Und was muss man jetzt nochmal gezielt betonen, finde ich? Das ist ja wirklich 100 Jahre, nachdem Ihr Großvater quasi den Grundstein gelegt hat.
Ja, genau, so ist es. Jetzt in dritter Generation im Prater und es macht mir Freude.
Und Sie haben ja mit diesem Restaurant wirklich was Großes geschaffen. Sie sind das größte, voll verifizierte Bio-Restaurant der Welt.
So ist es, genau. Das ist, hat begonnen eigentlich Mitte der 15er, also 2015, 2016 herum, sind wir draufgekommen, dass wir selbst Bio-Ware einkaufen. Also das wirklich in einem größeren Ausmaß, dass wir gesagt haben, okay, wir für uns privat als Familie beziehen sehr viel Bio-Ware. Können wir das nicht auch ummünzen quasi auf die Gastronomie? Schaffen wir das in unserer Größe vor allem, auch unseren Gästen anzubieten? Und wir haben dann sehr viel recherchiert und uns damit beschäftigt und sind dann auch dank einer Initiative der Stadt Wien, die nennt sich Natürlich gut essen, quasi zur Zertifizierung gekommen, haben im Jahr 2018 schon auf 30% Bio-Anteil gesetzt. Das Ganze dann sehr sportlich gesehen, haben 2019 die komplette Kulinarik auf Bio umgestellt, also wirklich jede Speise, die aus der Küche kam. Mit meiner Übernahme des Unternehmens das Ganze noch einmal getoppt und seit 19. Mai 2021, nach dem langen Lockdown, haben wir wirklich jede Speise, jedes Getränk, alles, was wir servieren am Tisch, ist biozertifiziert.
Haben Sie sich das während Ihrer Ausbildung schon vorstellen können, dass das einmal so passiert? Also war da Ihre Einstellung schon so bio, wenn ich das so sagen darf?
Ich muss zugeben, nein. Also das war tatsächlich, als ich das erste Mal mit Bio in Kontakt gekommen bin, dann war das eher noch so ein Öko, wenn man so will, Randdasein, Nischendasein. Und wir haben dann aber schon begonnen, uns einfach mit dem Thema zu beschäftigen und sind da tief in die Materie reingegangen. Was macht es mit der Landwirtschaft, was macht es mit den Tieren? Und wenn du da einmal ja quasi die richtigen Informationen hast, dann kannst du gar nicht mehr nicht Bio machen.
Mhm. Ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch, das jetzt gleich folgen wird. Unser Fokusthema ist bei Ihnen logischerweise die Gastronomie. Ja. Herr Kollerig, wir haben es gerade schon gesagt, Sie leiten das größte vollverifizierte Bio-Restaurant der Welt. Darum mal die Frage, was macht denn für Sie eine wirklich nachhaltige Küche aus und welche Rolle spielt Bio eben dabei?
Naja, wenn man es wirklich auf den Punkt bringt, ist eine echte nachhaltige Küche eben nachhaltig per se. Das heißt, es muss unter ökologischen, unter ökonomischen und auch unter sozialen Aspekten funktionieren. Das heißt, zum einen muss ich als Gastronomiebetrieb wirtschaftlich arbeiten können. Das heißt, ich muss mit den Produkten, die ich verkaufe und anbiete, am Ende auch ein Geschäft machen, um meinen Betrieb aufrechtzuerhalten. Dann habe ich den sozialen Aspekt, dass ich quasi ein tolles Team brauche. Gastronomie ist extrem dienstleistungslastig. Das heißt, es braucht Menschen, die für die Branche brennen, die gern darin arbeiten und am Ende eben auch eine entsprechende Entlohnung und Wertschätzung dafür bekommen. Und zu guter Letzt ist es im Endeffekt das Thema, welche Produkte verarbeite ich, wo kommen sie her? Und da ist für mich Bio der Goldstandard. Und wenn man das Ganze dann eben auch noch quasi in der Wertschöpfungskette möglichst regional hält, dann hast du eh schon gewonnen.
Waren Sie, als Sie umgestellt haben, sicher, dass das so funktionieren wird?
Na, überhaupt nicht. Aber das Thema ist, wir haben das tatsächlich aus einer inneren Motivation gemacht. Es war nicht so, dass der irgendeiner Marktforschung vorausgegangen ist, sondern wir haben wirklich gesagt, uns ist das wichtig, wir wollen die bestmögliche Qualität am Tisch stellen. Gleichzeitig wollen wir aber auch authentisch bleiben. Wir sind ein Biergarten, wir haben viele Sitzplätze, eben 1200 an der Zahl. Wir verkaufen viel Fleisch, auch sehr viel Bier. Aber am Ende soll das einfach in der bestmöglichen Qualität beim Gast landen. Und deswegen sind wir um Bio nicht mehr drum herum gekommen.
Wie ist denn das Feedback, wenn es um den Geschmack geht? Das würde mich sehr interessieren. Weil die Gäste haben Sie ja schon wahrscheinlich als nicht, also viele Gäste werden Sie als nicht voll verifiziertes Bio-Restaurant gekannt haben. Jetzt kommen Sie wahrscheinlich wieder. Gibt es da irgendwie ein Feedback oder mehrere Feedbacks, die Sie da mal bekommen haben?
Nein, es gibt schon Menschen, dazu zähle ich leider nicht, aber die einfach wirklich so einen feinen Gaumen haben, die sagen, speziell beim Fleisch merkst du einen Unterschied. Also jetzt das Hühnerfleisch, das Schweinefleisch, auch die Stelzsämen im Speziellen, die sagen tatsächlich, das ist spürbar, das merkt man. Ich glaube, dass es am Ende aber auch ein Teil des Gesamtkonzepts ist, so wie wir es leben. Und ob es jetzt der Geschmack ist oder ob es das Drumherum ist oder ob es einfach das Wissen ist, dass es so ist, sei ja dann dahingestellt. Aber am Ende gutieren die Menschen schon den Qualitätsschub, den wir damit einhergebracht haben.
Es ist ein Qualitätsschub und wahrscheinlich fühlt man sich auch gut, wenn man in so ein wirklich Bio-Restaurant geht, denke ich mal.
Das ist auch das Feedback, das wir bekommen, zum Beispiel eben von Familien, die sagen, ja, mein Kind möchte halt ein Schnitzel essen und möchte Pommes frites essen, aber ich komme gerne zu euch, weil dann weiß ich, dass es zumindest in Bio-Qualität ist und aus Österreich kommt.
Was sind denn die Herausforderungen in der Biogastronomie, insbesondere wenn es darum geht, Ihre Zutaten zu beschaffen?
Bei uns war das größte Thema eigentlich das Volumen, muss man sagen. Also wie gesagt, 1200 Sitzplätze, wir kaufen Fleisch speziell in Tonnagen ein. Ja. Also als Beispiel, wir verarbeiten Stelzenfleisch rund 75 Tonnen im Jahr. Das heißt, da mussten wir schon mal vorab recherchieren, gibt es überhaupt genug Angebot, können wir Bio-Stelzen in der Qualität, also in der Bio-Qualität bekommen? Und unser Fokus war dann schon auch, wir möchten es aus Österreich haben. Und da haben wir schon Lieferanten wechseln müssen. Wir haben wirklich viele Gespräche geführt, ob das einfach möglich ist. Und wie gesagt, wir haben 2018 begonnen als zertifiziertes Restaurant und haben es geschafft, wirklich binnen eines Jahres das Gesamt umzustellen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch andere Artikel, oder nämlich die Spare Ribs gerne als Beispiel her. Da ist es so, dass der Lebensmitteleinzelhandel extrem stark ist und der räumt im Sommer de facto den gesamten österreichischen Markt ab. Das heißt, da mussten wir im Sommer tatsächlich auch auf Ware aus der EU umstellen. Aber auch das ist etwas, was ich jetzt eben schon gerne voraus erzähle, dass wir ab dem heurigen Sommer eben auch Verträge abschließen konnten und wirklich ab August komplett österreichisches Biofleisch verarbeiten können.
Geht es dann auch, dass Sie das wirklich langfristig machen können oder können Sie wirklich durch das, dass Sie nicht genau wissen, wie das Angebot ist, sagen wir mal, sich von Monat zu Monat handeln müssen? Also wie langfristig können Sie quasi planen?
Genau, nein, in unseren Mengen ist es schon so, dass wir tatsächlich Jahresmengen bestimmen und mit Lieferanten auch so verhandeln, dass wir im Idealfall, das ist beim Schweinefleisch oder generell beim Fleisch nicht immer möglich, auch Jahrespreise definieren, damit wir eben auch kalkulieren können. Aber tatsächlich geht es uns am Ende um Qualität und Menge und da braucht es einfach gewisse Vorlaufzeiten. Wie gesagt, bei den Spare Ribs haben wir jetzt 4 Jahre gebraucht, um wirklich das ganze Jahr über österreichische Qualität zu bekommen.
Es kommt sehr viel Recherchearbeit auch dazu.
Absolut, so ist es, ja.
Und wie ist es, Sie kennen den Betrieb noch ohne Bio, jetzt ist er voll Bio. Wie überzeugen Sie Ihre Gäste von der Bedeutung und vom Mehrwert von dieser Bio-Einstellung?
Na, das, was mir bei uns besonders gut gefällt, ist einfach dieses Niederschwellige. Also im Endeffekt haben wir unser Konzept nicht geändert. Das heißt, wir sind ein Biergarten, wir verkaufen Bier, wir verkaufen deftiges Essen und in erster Linie bekommt ja nicht einmal jeder Gast mit, dass wir jetzt Bio-Qualität haben. Und das gefällt mir irrsinnig gut, weil wir im Endeffekt so Bio wirklich in die Breite bringen, ohne dass man das jetzt so wirklich bewusst mitmacht. Aber auf der anderen Seite ist es eben so, dass die Leute dann schon sehen, ah, okay, die schreiben überall hin, 100% Bio und das größte Bio-Restaurant der Welt und was hat es damit auf sich? Und da ist es eben total wertvoll, dass unsere Kellner mittlerweile auch sehr gut geschult sind auf das Thema und denen halt wirklich auch die Vorteile nahebringen können. Also sei es einfach, dass der ökologische Aspekt, dass es den Tieren viel besser ging, dass es im Endeffekt eine Nachhaltigkeit für die Landwirtschaft hat und so weiter, einfach auch ein schönes Storytelling ist, dass am Ende ja, einfach für ein Schmunzeln oder für ein Aha-Erlebnis sorgt und die Menschen dann einfach rausgehen und sagen, na super, jetzt habe ich einen leibenden Tag im Prater gehabt und das Ganze habe ich noch in Bio-Qualität genießen können.
Hat es für Sie auch so einen Bio-Aha-Moment gegeben, wo Sie gewusst haben, das ist genau das Richtige für mich und meinen Berufsweg?
Naja, der Aha-Moment ist im Endeffekt eher der negative Teil, wenn du siehst, wie Tierhaltung halt im großen konventionellen Stil sein kann. Ja, ich meine, natürlich sieht man in erster Linie immer die schwarzen Schafe, aber das ist, finde ich, schon zu viel und genug. Und wenn ich hier als Unternehmen die Möglichkeit habe, es einfach besser zu machen und das Ganze quasi auch in einer Menge und in einer Qualität, so dass ich ausreichend Gäste finde, die das dann auch gut heißen und quasi den wirtschaftlichen Betrieb aufrechthalten, ja, dann geht das gar nicht mehr anders. Also ich wurde letztens schon mal gefragt, naja, und was ist, wenn die Leute es nicht mehr wollen? Sag ich, na, wenn es wirklich so weit sein sollte, dann kann ich kein Gastronom mehr sein. Also ich könnte nicht mehr keine Bioqualität verkaufen.
Was denken Sie, Ihr Unternehmen gibt es jetzt schon sehr, sehr lange. Sie haben es 100 Jahre, nachdem Ihr Großvater gegründet hat, mehr oder weniger übernommen. Was denken Sie, würde Ihr Großvater zu dieser Entwicklung sagen? Wie wird der das finden? Ja.
Der würde das sicher gut heißen. Im Endeffekt, mein Großvater war immer schon ein sehr innovativer Typ, der tatsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg aus einem Riesenradwaggon heraus begonnen hat, wieder Gastronomie anzubieten. Also ich glaube, dass er den Zeitgeist auch sehen würde, erkennen würde und am Ende wahrscheinlich sagen würde, nur hast du schon gut gemacht, Bur.
Ja, aber das ist ein schöner Gedanke, wenn man weiß, dass die Vorfahren stolz auf einen sein würden, wenn sie die Entwicklung mitbekommen hätten.
Ja, ich merke das ja bei meiner Mutter auch schon, die ja, wenn man eigentlich federführend war in diesem, trauen wir uns die Bio-Umstellung zu und macht Sinn das durch und sie jetzt einfach sieht, was ich in den letzten 4 Jahren, mit welcher Beschleunigung ich das vorangetrieben habe und die kommt halt auch Tag für Tag in den Betrieb und sagt, na, das ist schon super, super, wie das jetzt alles hier läuft und ausschaut und also das ist ein schönes Kompliment.
Hat es für Sie wirklich diesen Moment gegeben, wo Sie sich ganz bewusst dafür entschieden haben oder war das wirklich so ein Hinwachsen und Corona war dann quasi das Entscheidende?
Ich würde tatsächlich sagen, dass eigentlich mit der Zertifizierung, mit eigentlich dieser nach außen tragen dieses Qualitätswechsels und im Endeffekt die Zertifizierung ja auch ein Vertrauenszeichen ist, war es für uns eigentlich klar, dass es nur noch in eine Richtung gehen kann und das ist 100%. Also es war tatsächlich so, dass wir im ersten Jahr mit 30% begonnen haben und dann schauen wollten oder geschaut haben, dass wir so schnell wie möglich wirklich jedes einzelne Produkt umstellen können.
Wie kann man sich da die Gespräche von Ihnen und Ihrer Frau aus dieser Zeit vorstellen? War es da oft so, dass Sie, keine Ahnung, am Abend beisammen gesessen sind und sich gedacht haben, was haben wir uns da nur angetan oder war es immer, hat das Positive immer überwogen?
Grundsätzlich bin ich ein Typ, bei dem das Positive immer überwiegt. Aber natürlich, ich meine, man muss sagen, Gastronomie, Dienstleistung ist ein arbeitsintensiver Job. Ja, das muss man gerne machen, da muss man dafür brennen, da muss man einfach die Leidenschaft mitbringen. Und ich habe das Glück, dass meine Frau im Endeffekt genauso gepolt ist wie ich, was das betrifft. Und wir da eher uns gegenseitig bestärken und befeuert haben und gesagt haben, das ist voll geil, wie sich das gerade entwickelt und da müssen wir einfach dranbleiben.
Ich denke, sonst wird man es auch gar nicht schaffen, weil man vielleicht in seinen Selbst- oder nicht Selbstzweifeln, sondern in den Zweifeln vielleicht ein bisschen ertrinken würde, wenn man nicht sich gegenseitig dann ein bisschen stützen würde.
Natürlich, ja. Ey, weil wenn ich heute am Abend drüber nachdenke, war die Entscheidung, die ich da getroffen habe, war das richtig und wird sich das... Also wenn ich selber in diesem Zweifel unterwegs bin, dann sorge ich ja quasi ein bisschen auch mit meiner Aura dafür, dass das leichter scheitern könnte, sagen wir es mal so.
Self-fulfilling prophecy quasi.
Ja, so genau, so nennt man das, ja.
Eine Frage, die ich allen meinen Gästen in diesem Podcast stelle, möchte ich Ihnen jetzt auch stellen. Warum ist denn Bio für Sie mehr als nur ein Label und was macht aus Ihrer Sicht den größten Unterschied?
Na, der größte Unterschied an Bio und gerade im Vergleich zu vielen anderen Labels ist einfach, dass eine echte Garantie, ein echtes Vertrauen dahinter steckt. Im Endeffekt habe ich wirklich vom Feld oder vom Stall also über die Verarbeitung bis hin zum Teller eine kontrollierte Lieferkette. Ich habe automatisch eben einen Qualitätsnachweis, ich habe automatisch einen Herkunftsnachweis und ich habe automatisch eben dieses komplette Vertrauen drumherum, dass hier Lebensmittel in der bestmöglichen Art und Weise produziert wurden. Von daher ist das der höchste Standard, den du derzeit erreichen kannst in meiner Wahrnehmung. Und ich finde, gerade beim Essen und beim Trinken sollte man ja alle nicht sparen. Das ist quasi das ist ja der Treibstoff unseres Körpers. Also hier bitte keinen Euro auf die Seite legen, sondern investieren ins gute Essen.
Wir haben es schon in mehreren Folgen gehört, dass die Energie aus Bio-Lebensmitteln, die man selber gewinnt, ganz andere ist als vielleicht aus Nicht-Bio-Lebensmitteln. Also das merken Sie quasi auch.
Das würde ich so unterschreiben, ja, weil natürlich komme ich trotzdem in meinem Alltag nicht drum herum, auch konventionell essen zu gehen, wenn man so möchte. Und ich merke schon den Unterschied, den man einfach mitnimmt, wenn man in einem Bio-Restaurant war.
Wie integrieren Sie Biofleisch in Ihr gastronomisches Konzept und worauf achten Sie da besonders in der Auswahl?
Naja, also man muss ja sagen, bei unserem Konzept ist ja Fleisch ein, wenn nicht der Hauptbestandteil. Also bei uns muss man sagen, wenn ich mir die Verkaufszahlen in unserer Kasse anschaue, dann haben wir Stelze, dann haben wir Spare Ribs und dann haben wir Schnitzel und dann kommt wirklich lange nichts. Das heißt, ich sage immer spaßhalber, eigentlich könnte ich ja reine Stelzenbraterei aufmachen und das wäre immer noch ein gutes Geschäft. Aber genau das ist am Ende ja auch der Grund. Wir verarbeiten derart viel Fleisch, dass es einfach so wichtig ist, dass das aus einem gescheiten Stall kommt, dass es dem Tier davor wirklich möglichst gut ging und dass wir einfach am Ende auch unseren Gästen eine Alternative anbieten können, dass sie sagen, okay, ich möchte mich einfach belohnen, ich möchte jetzt meine zwei Bier trinken, ich möchte jetzt deftig essen und bei uns hast du einfach wirklich die Möglichkeit, das in der bestmöglichen Art und Weise zu dir zu nehmen.
Und das ist den Menschen dann natürlich auch das wert, weil preislich wird es ja vielleicht trotzdem einen kleinen oder größeren Unterschied machen zu früher.
Definitiv. Und das ist aber auch, man muss sagen, Gott sei Dank müssen wir das gar nicht mehr so erklären, weil im Endeffekt, wenn du im Lebensmitteleinzelhandel stehst und jetzt ein Händelfilet in Bioqualität oder eben nicht in Bioqualität vor dir siehst, siehst du auch, dass das das Doppelte bis Dreifache kostet. Also die Menschen haben schon auch ein Gespür und ein Gefühl dafür, dass das einfach einen anderen Wert hat. Und am Ende muss man aber auch sagen, betrachte ich Bio-Lebensmittel ja immer auch als preiswert. Das heißt, das Produkt ist seinen Preis wert. Während ich ja oft das Gefühl habe, dass wenn ich so ein ganzes Händel um, keine Ahnung, 3 Euro im Supermarkt sehe, denke ich mir immer, also was war das für ein Leben und wer verdient da noch gut dran? Also das ist etwas, was ich einfach so nicht mehr unterstützen möchte.
Haben Sie privat schon vor der Umstellung des Restaurants auf Bio-Lebensmittel gesetzt oder ist es dann generell auch mit der Umstellung bei Ihnen quasi eingezogen?
Ja, das war eigentlich der Auslöser. Das war wirklich so, dass wir für uns festgestellt haben, Achtung, wenn wir zum Biller, zum Hofer einkaufen gehen, dann ist es einfach so, wir greifen automatisch zu Bio-Qualität. Und dann haben wir uns tatsächlich auch die Frage gestellt, gut, schaffen wir das in einem größeren Stil und können wir das auch unseren Gästen anbieten? Und wir haben im Restaurant begonnen, wenn man so will, mit dem leichten Einstieg. Wir haben Molkereiprodukte, Gemüse, also dort, wo es im Endeffekt eine gute Verfügbarkeit gab, wo man auch sagen kann, das muss man jetzt preislich in der Speisekarte nicht unbedingt sofort abbilden, das kann man einfach so sukzessive einführen. Und ja, und im Endeffekt war das der Beginn, im Endeffekt das private Interesse an Bio-Lebensmittel oder eigentlich der private Automatismus. Ja, ich muss zugeben, wahrscheinlich habe ich die ersten Bio-Lebensmittel gekauft, ohne wirklich bewusst geschaut zu haben, dass es Bio ist, sondern es war einfach vielleicht auch die Aufmachung oder einfach der Qualitätsanspruch, der irgendwie damit kommuniziert wurde.
Und weil es macht trotzdem ein gutes Gefühl, wenn Bio draufsteht, oder?
Na, definitiv, definitiv. Und das Gute ist eben, wie gesagt, es ist ja ein Label, das ja wirkliche Garantie liefert. Das ist kein Label, das quasi mit einer Checkliste erledigt ist oder quasi ein selbst kreiertes und jetzt schreibe ich drauf, ich bin nachhaltig oder regional. Aber eben, steht halt drauf, aber du weißt das nicht. Bei Bio kannst du dich in der Regel drauf verlassen.
Das Label kannst du ernst nehmen. Mhm.
So ist es, genau.
Haben Sie auch in der Recherche Ihre Lieferanten, Ihre Bio-Lebensmittellieferanten, sage ich jetzt einmal, persönlich besucht? Also haben Sie da einige Betriebe auch wirklich sich angeschaut, wie das dort abläuft?
Da muss ich sagen, das hat meine Mutter am Anfang gemacht, weil die ersten Gespräche hat meine Mutter damals geführt. Die ist tatsächlich auch, dann hat sie gesagt, okay, ich will aber sehen, wie geht's den Schweinerl und ist zu 2, 3 Bio-Stellen gefahren. Ich habe gesagt, ich möchte sehen, wie hier der Werdegang ist. Mittlerweile ist es so, dass es uns gelungen ist, ja auch sehr viele Landwirte in der Wiener Umgebung zu finden. Das heißt jetzt eben, die Kartoffeln kommen aus Niederösterreich und unsere Eier. Und da ist es dann schon viel leichter. Da fährst du eine halbe Stunde hin und könntest rein theoretisch die Eier auch schon persönlich holen. Da ist es auch eine ganz, ganz nette Geschichte, weil wir jetzt einen Eierlieferanten haben, der hat so mobile Hühnerställe und hat jetzt quasi anlässlich unserer Zusammenarbeit und weil wir wirklich sehr viele Eier von ihm abnehmen, einen zweiten mobilen Hühnerstall dazugenommen und der ist jetzt gebrandet quasi auch mit unserem Logo. Hier werden die Eier für das größte Bio-Restaurant der Welt quasi gebrütet oder halt hergestellt Und das sind eigentlich dann auch schöne Geschichten, über die wir gerne reden und auch gerne erzählen.
Das sind nette Anekdoten, absolut. Würden Sie, wenn ich Sie jetzt einfach so frage, würden Sie das alles nochmal so machen? Also hat sich die Umstellung gelohnt, auch wenn es wahrscheinlich anstrengend gewesen ist und viel, viel Recherchearbeit?
Ja, wobei man muss sagen, so anstrengend war es dann gar nicht. Ja, also es war die Mühe wert und im Endeffekt, ja, ich würde keinen Schritt anders machen, außer vielleicht nicht zu lange zu warten. Also vielleicht hätte ich auch schon schneller auf 100% Bio gesetzt oder auch schon ein, zwei Jahre früher. Aber im Endeffekt, es war alles zu seiner Zeit, es hat alles gut gepasst. Und ja, ich sage immer gerne, wir schwimmen, wir reiten auf der Bio-Erfolgswelle und ich sehe aus jetziger Sicht überhaupt gar nichts, was wir anders hätten machen sollen. Und ich sehe im Endeffekt auch eine sehr erfolgreiche Zukunft. Wir bauen jetzt zum Beispiel gerade im großen Stil um, haben den Betrieb gerade zugesperrt, weil wir eben auch den nächsten Schritt der Nachhaltigkeit gehen, zum Beispiel raus aus Gas, größere Photovoltaikanlage, um im Endeffekt auch das Energiethema auf fossilfrei umzustellen. Und das ist auch etwas, was mir am Herzen liegt. Es geht mir nicht ausschließlich um Bio, mir geht es tatsächlich darum, ein Unternehmen zu führen, das eigentlich in allen Aspekten möglichst nachhaltig agiert. Und da sind wir einfach am besten Weg dorthin.
Okay, das heißt, die Umstellung geht sogar noch weiter. Es endet jetzt nicht bei den Lebensmitteln, sondern es ist wirklich auch das, dass Sie die ganze Energie umstellen.
Die Entscheidung ist, raus aus Gas, wir kriegen eine riesengroße Wasserwärmepumpe, wir haben eine Brunnenbohrung durchgeführt, eben eine ganz, ganz große Photovoltaikanlage. Wir investieren in Mitarbeiteraufenthaltsräume, die im Endeffekt wie ein kleines Kaffeehaus aussehen. Das heißt eben auch diese Aspekte, dass wir unseren Mitarbeitern, unserem Team eine tolle Umgebung schaffen. Das heißt, es soll ihnen ja nicht schlechter gehen als unseren Gästen. Wir möchten möglichst eben unsere Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, einfach bestmöglich einsetzen. Und das fängt beim Mitarbeiter an, geht über die Energie bis hin zu den Lebensmitteln.
Man kann sagen, Sie denken ganzheitlich Bio.
Das ist unser Anspruch. Wir nennen es Gastfreundschaft spürbar nachhaltig.
Mhm. Würden Sie anderen Gastronomiebetrieben raten, auch auf so ein Bio-Konzept zu setzen?
Ohne drüber nachzudenken. Ja, also im Endeffekt, wenn Kollegen zu mir kommen, die sagen, ich bin gerade so ein bisschen, weiß nicht, irgendwie geht es gerade nicht weiter, es entwickelt sich nichts, sage ich immer, probier es mit Bio-Lebensmitteln. Wenn du eine Pizzeria hast, mach es doch in Bio-Qualität. Wenn du das machst, mach es in Bio-Qualität. Das ist im Endeffekt alles verfügbar. Wir leben in Österreich, wir sind Bio-Spitzenreiter in der Europäischen Union. Wir kriegen tatsächlich jedes Produkt, das du verarbeiten willst, im Land in einer extrem guten Qualität und es gibt eigentlich keinen Grund, nicht auf Bio zu setzen.
Eine Frage zum Abschluss unseres Gesprächs habe ich noch. Wie war das denn, als Sie das geschafft haben, das größte vollverifizierte Bio-Restaurant der Welt zu sein? Haben Sie das erwartet, dass Sie das schaffen? Weil Sie ja trotzdem irgendwie noch nicht allzu lange. Also das ist trotzdem wahrscheinlich sehr schnell gegangen dann.
Das stimmt. Das war eigentlich Zufall, ja. Das war nie unser Ziel. Aber wir haben einfach festgestellt, dass diese Entscheidung, kompromisslos auf Bio zu setzen, das heißt, wir sagen ja nicht 85%, 90%, sondern wir sagen 100%, und das quasi gekoppelt mit 1200 Sitzplätzen. Wir haben dann recherchiert, beziehungsweise unsere Marketingagentur hat recherchiert und gesagt, du, passt auf, aber es gibt nicht mal annähernd einen Betrieb, der so groß ist wie ihr, der auf 100% Bio setzt. Wir sind das größte Bio-Restaurant der Welt. Und dann haben wir gesagt, na, eigentlich ein geiler Titel, ja, kann man so verwenden. Und im Endeffekt ist es auch so, dass es tatsächlich extrem viel Strahlkraft bekommen hat. Meine Frau und ich wurden 2023 von der EU-Kommission nach Brüssel eingeladen und wir wurden als bestes Bio-Restaurant der Europäischen Union ausgezeichnet. Da gibt es diese Organic Awards, die seit 2022 verliehen werden und 2023 durften wir diesen Preis abräumen. Also das macht schon was, das hat Strahlkraft, das geht über die Bundesländer und Landesgrenzen hinaus und ist eben, ja, also wie gesagt, für uns war es wirklich die beste Entscheidung, die wir treffen konnten.
Und persönlich macht es einen wahrscheinlich auch stolz, was man da geschaffen hat.
Na, absolut. Es ist im Endeffekt, wir haben einen Betrieb, wir haben ein Restaurant und ich erzähle so gern drüber. Eben einfach, weil es so viele Aspekte sind, weil es die tollen Lebensmittel sind, weil es die tollen Arbeitsbedingungen sind, weil es eben unser nachhaltiger Gedanke in der Ressourcennutzung ist, weil wir einfach wirklich versuchen, jedes Rädchen zu drehen, das möglich ist, um am Ende ein noch besseres Jahr in jeder Hinsicht gehabt zu haben.
Und bei Ihnen hat es ja angefangen mit den Lebensmitteln. Jetzt wird auch die Energie umgestellt. Wahrscheinlich, wenn wir in einem Jahr nochmal eine Folge aufzeichnen würden, ist Ihnen schon wieder was Neues eingefallen.
Davon können Sie ausgehen, ja.
Ich bin gespannt.
Und ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem Jahr wiedersehen.
Herr Kolarik, vielen, vielen Dank für das Gespräch. War sehr, sehr spannend, mich mit Ihnen da unterhalten zu dürfen. Vielen Dank Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, fürs Reinhören. Die nächste Folge erscheint dann in einem Monat. Dann zu Gast ist Andreas Eder von der Bio-Hofbäckerei am Mauracher Hof im oberen Mühlviertel. Mit ihm spreche ich dann über Kreislaufwirtschaft. Ich freue mich auf ein Wiederhören. Dankeschön, Herr Kolarik.
Dankeschön, dass ich dabei sein durfte.
Alle Infos und Links zu unseren Gästen finden Sie in den Shownotes. Und weitere spannende Infos gibt es jederzeit auf unserer Website biofleischinfo.at. Wir freuen uns über Kommentare und Ihr Abo.
Dieser Podcast wird erstellt mit Unterstützung von Bund, Ländern und der Europäischen Union.